Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Sonderausgabe der Nachrichten heute aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Weltgeschichte. Wir melden uns heute aus Jerusalem, wo sich die Vertreter von allen Nationen zu einer Vollversammlung getroffen haben. Auch aus den scheinbar unbedeutendsten und fernsten Ländern haben sie sich aufgemacht und sind hier mit dabei. Gemeinsam hörten sie auf die Weisungen des Vorsitzenden, der von vielen auch nur das Wort genannt wird. Der Sohn des Höchsten hat eine Rechtsgrundlage dargelegt, aufgrund der es möglich war, dass selbst vormals verfeindete Nationen Frieden miteinander schließen konnten. Sein Friedensplan wurde von allen ratifiziert und danach umgehend umgesetzt. Und dieser historische Friedensschluss hatte weitreichende Konsequenzen. Alle Arten von Waffen finden nun keine Verwendung mehr. Auch zur Abschreckung sind sie nicht mehr nötig, wo bisher Misstrauen herrschte. Da wuchs erstaunlich schnell das Vertrauen zueinander und aufgrund der Rechtssicherheit wird diese auch auf verlässlichem Grund stehen. So trafen sich die Nuklearmächte zu einer Sondersitzung, um zu beraten, wie sie gemeinsam die Kernwaffentechnologie zur rein zivilen Energienutzung umfunktionieren könnten. Auch alle anderen Arten von Waffen sollen in einem noch nie dagewesenen Technologietransformationsprozess unter dem Namen Pflüge statt Kriege zu einer Umnutzung geführt werden. Stichwaffen werden zu Werkzeugen in der Landwirtschaft und im Agrarbereich gemacht. Auch die Schusswaffen werden eingeschmolzen und für diesen Bereich verwendet. Schwerter sollen zu Pflügen umgeschmiedet werden und Drohnen werden künftig der Überwachung der klimatischen Entwicklungen willen eingesetzt. Gerade im Bereich der Landwirtschaft wird ein übergroßes Wachstum und eine fruchtbare Zukunft erwartet. Insofern ist es sinnvoll, die Materialien diesem Zweck zu überführen. Die bisher notwendigen 3% des Bruttoinlandsproduktes für die Rüstung werden künftig für Projekte im Bereich der Umweltförderung verwendet und das geplante Sondervermögen sowie weitere Verschuldungen sind jetzt auch vom Tisch. Mit Freiwerden dieser Ressourcen, die bisher für das Militär aufgewendet werden mussten, können sie jetzt für andere Zwecke sinnvoll verwendet werden. Von diesem Gipfel, liebe Hörerinnen und Hörer, geht ein Gefühl der Befreiung aus, das für manche ganz neu ist. Die Dankbarkeit ist zu spüren. Es wird gesungen, es wird gefeiert. Afrikanische Rhythmen wechseln sich mit südamerikanischer Musik ab. Australier und Ozeanier entspannen zusammen an arabischen Zelten. Im Währenden wird ein Festmahl asiatischer Küche serviert. Und noch bis spät in die Nacht sitzen die Präsidenten aus Russland, den USA und China bei einem französischen Wein beieinander. Herzlichen Dank für Ihr Interesse für diese aktuellen Entwicklungen. Und damit geben wir auch zurück zu Ihnen in die Realität. Oh ja, oh, da wären wir gern noch ein bisschen geblieben, liebe Gemeinde. Das wären doch mal Nachrichten, wenn sie so klingen würden. Das wäre doch mal was. Das wären News, die man gern hören würde, im Gegensatz zu dem, was wir gerade tagtäglich so in den Nachrichten alles sehen und was wir da bekommen. Da wären doch solche Entwicklungen mal wirklich traumhaft. Darf man auf sowas hoffen, dass sowas mal passiert? Oder ist es utopisch, dieses Bild, das ich da gerade gezeichnet habe? Ist es zu schön, um wahr zu sein? Darf man darauf hoffen, dass die Völker zusammenkommen, die Israelis und die Palästinenser beieinander sitzen, dass Ukrainer und Russen miteinander essen gehen, dass Amerikaner und Chinesen sich friedlich miteinander unterhalten, dass Muslime und Christen miteinander können. Vielleicht muss man auch mal auf das gucken, wo das schon passiert ist. Es gibt ja durchaus auch welche, wo man früher auch gedacht hat, die kommen nie zueinander, Franzosen und Deutsche. Es gab mal Zeiten, da hat man gedacht, also dass die mal an einen Tisch zusammenfinden, schwer möglich. Jetzt heutzutage ist eine Freundschaft gewachsen. Schwaben und Badner, okay, da ist man vielleicht noch ein bisschen auf dem Weg, sage ich mal. Aber es ist auch schon viel möglich geworden, was vielleicht unmöglich schien. Oder Bayern und Preußen kommt heute eigentlich kaum noch irgendwie als Rivalität vor, außer auf dem Fußballplatz. Weil Preußen, Borussia kommt ja auch von dem Wort Preußen, da treten die Bayern noch gegen die Preußen an. Aber sonst gibt es da eigentlich kaum noch Auseinandersetzungen. Ist es also utopisch, wenn man so ein Bild zeichnet von dem Zusammenkommen aller Völker, von dem Frieden, der da entsteht? Oder ist es einfach unrealistisch? Ist es vielleicht träumerisch? Heute ist der sogenannte Friedenssonntag und das heißt, es geht in diesem Gottesdienst um den Frieden. Aber in unserer Welt scheint man heutzutage so unerreichbar weit weg zu sein von dem Frieden, was wir uns vorher gesammelt haben, von dem, was wir uns wünschen, was man vorstellt. Die Realität ist doch ziemlich herbstlich düster und die Prognosen sind winterlich finster. Man hat Sorge, dass alles immer noch schlimmer wird und man sieht überall an allen Ecken und Enden das Böse triumphieren. Wo ist da der Friede eigentlich? Und da hören wir jetzt mitten hinein einen Predigttext, der so eine Friedensvision zeichnet. Ein Abschnitt aus den Prophetenbüchern, die machen das nämlich ganz oft so. Bei den Prophetenbüchern ist das ganz interessant, dass die eigentlich fast alle ähnlich strukturiert sind. Da kommt immer, bei allen Propheten eigentlich fast, kommt ein langer Teil mit Warnungen und mit Aufruf zur Umkehr und was alles an Unheil passiert, wenn man nicht umkehrt. Aber dann ganz am Ende, meistens ein kleiner Teil, aber der kommt fast überall, kommt noch diese Vision vom künftigen Heil, vom Frieden, dass Gott eben es nicht beim Unheil belässt, sondern dass er am Schluss Frieden möglich macht. Und so eine Vision haben wir heute als Predigttext. Die sprechen wir heute hinein in unsere Zeit, wo das so unwirklich daherkommt. Vielleicht merkt ihr es beim Lesen jetzt auch, dass es fast ein bisschen utopisch klingt. Micha 4, die ersten 7 Verse sind heute unser Text. Da schreibt der Micha Folgendes. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden die Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege weisen, dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn vom Berg Zion kommt Weisung. Das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er schlichtet Streit zwischen vielen Völkern. Er sorgt für das Recht unter mächtigen Staaten bis hin in die fernsten Länder. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Niemand wird ihren Frieden zerstören. Denn der Herr Zebaoth hat es so bestimmt. Noch rufen viele Völker, jedes zu seinem eigenen Gott. Wir aber leben schon heute im Namen des Herrn unseres Gottes, für immer und alle Zeit. So lautet der Ausspruch des Herrn, wenn der Tag gekommen ist, führe ich alle zusammen, die hinken. Und ich sammle alle, die versprengt sind, und auch die, über die ich Unheil gebracht habe. Dann zähle ich die, die hinken, zum heiligen Rest. Und die Leute, die versprengt sind, mache ich zu einem mächtigen Volk. Dann wird der Herr König über sie sein. Er wird auf dem Berg Zion regieren, von heute an bis in alle Zukunft. Vielleicht kennt ihr diesen Text oder zumindest einen Teil daraus. Was sehr prägnant ist, ist dieses Bild, das der Micha da zeichnet, von den Schwertern, die da umgeschmiedet werden zu Pflugscharen. Das kennt man so ein bisschen. Vielleicht kennt ihr auch die Skulptur dazu, die es dazu gibt. Das ist eine Skulptur, die im Garten vom UNO-Hauptgebäude steht in New York, direkt am Ufer vom East River. Da gibt es so einen schönen Garten. Und da stehen mehrere Skulpturen, unter anderem diese hier. Von diesem Mann, diesem kräftigen Mann, der da gerade dieses Schwert umschmiedet, mit kräftigen Hammerschlägen zu einem Pflug macht. Das ist ein Geschenk gewesen an die UNO aus dem Jahr 1959 und dieses Geschenk kam, Achtung, von der Sowjetunion. Jewgeni Viktorowitsch Vucicic hat hier das Bibelwort aus Micha 4, das wir gerade gehört haben, umgesetzt in diese Skulptur. Es kommt auch noch an anderen Stellen in der Bibel vor. Und er hat es der UNO, oder man hat es der UNO geschenkt von der Sowjetunion, so ein bisschen auch als Zeichen, dass in diesem Wettrüsten, im Wettlauf der Mächte Ost und West, man ja das nicht endlos weitertreiben kann oder soll. Und dieses Zeichen hat dann auch eine Geschichte bekommen, ist aufgenommen worden auch in der DDR und dann auch in Westdeutschland. Und vielleicht kennt ihr auch diese Sticker noch, die genau diese Skulptur dann auch abbilden. Die hat man auch zeitlang ganz oft gesehen. Viele haben die getragen in der Friedensbewegung. Oder auch an Kirchen hat man die hingemacht, mit diesem Motto Schwerter zu Pflugscharen, als Aufforderung an die politisch Verantwortlichen, dass man doch abrüstet statt aufrüstet. Das ist die Friedensbotschaft, die damals im letzten Jahrhundert sehr verbreitet war. So steht es auch heute noch da, diese Skulptur im UNO-Garten, so ein bisschen als Mahnung, auch für die heutige Zeit ja gar durchaus wieder passend. Diese Skulptur und diese Sticker, die drücken den Wunsch nach Frieden aus. Und es ist wichtig, dass wir den Wunsch nach Frieden haben. Manchmal könnte man heutzutage ja fragen, ob es den überhaupt noch gibt. Oder ob bei den politisch Verantwortlichen überhaupt der Wunsch nach Frieden noch da ist. Ob die Frieden überhaupt noch wollen. Solange sich der Unfriede rechnet oder man damit Geld verdienen kann oder solange man damit seine Interessen durchsetzen kann, scheint der Wunsch nach Frieden gar nicht so stark zu sein. Aber es ist wichtig. Wir brauchen den Wunsch nach Frieden. Denn wo wir keinen Wunsch nach Frieden mehr haben, da ist was in uns gestorben, was Menschlichkeit oder auch Mitmenschlichkeit ausmacht, wenn wir Frieden schon gar nicht mehr wollen würden. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir Frieden wollen. Auch wir persönlich, nicht nur die Verantwortlichen, auch sich selber kann man ja fragen, wünsche ich mir überhaupt Frieden? Ich glaube, der Wunsch ist sehr verbreitet und die Sehnsucht ist da. Ich hoffe es jedenfalls, dass diese Sehnsucht nach Frieden da ist und dass es deshalb auch wichtig ist, dass man auch Frieden fordert, verlangt, zum Frieden aufruft. Nur, wir können viele Sticker tragen, wir können sie auch heute wieder anziehen, diese Sticker. Man hat trotzdem den Eindruck, dass offenbar heute kaum einer bereit ist, von den Regierenden dieser Welt wirklich seine Waffen umzuschmieden oder herzugeben oder wenigstens abzulegen. Es wirkt schon fast naiv seit dem Beginn vom Ukraine-Krieg, wenn man davon träumt, dass Deutschland doch froh sein kann, wenn es Gewehre hat, die nicht richtig schießen und Panzer, die nicht richtig fahren und dass es doch gut sein soll und dass man möglichst die Rüstungsindustrie auch noch völlig runterfährt. Das wirkt irgendwie völlig aus der Zeit gefallen und daneben. Jetzt könnten wir heute sagen, jetzt machen wir diesen Friedenssonntag, packen die alten Sticker wieder aus und stellen unsere Forderungen an die aktuelle Politik, dass sie doch die Waffen strecken soll. Keine Waffenlieferungen mehr. Weder aus Deutschland noch von sonst wo. Die Ukraine soll bitte auch ihre Waffen strecken. Das wird sogar gefordert von politischen Parteien. Komischerweise wird es dann von denen nicht gefordert, dass die Russen ihre Waffen strecken. Das ist schon erstaunlich, bisschen, von wem das dann gefordert wird. Man könnte es auch von palästinischen Kampfbrigaden fordern, dass die ihre Waffen niederlegen und so weiter. Aber selbst wenn wir das fordern würden, ist das der Weg zum Frieden, den der Micha uns zeichnet? Geht so Frieden, dass wir fordern, legt doch mal die Waffen nieder, kommt doch mal zur Besinnung, setzt euch mal doch zusammen? Ich glaube, es gibt noch ein bisschen anderen Weg zum Frieden. Und wenn wir diesen Slogan, Schwerter zu Pflugscharen, so ein bisschen aus dem Micha-Text rausdestillieren und nur darauf schauen, und das tut man halt, wenn man so einen Slogan dann meistens hernimmt, wenn man da ein pazifistisches Grundprogramm draus macht, dann wird leider ein Großteil vom Bibeltext auch aus dem Blick verloren. Und das ist entscheidend, was da drumherum steht. Das darf nicht vergessen werden. Deshalb schaue ich mit euch heute vor allem auf das, was davor steht, bevor die Schwerter zu den Pflugscharen umgeschmiedet werden. Weil das nämlich ganz wichtig und entscheidend ist, dass es überhaupt zum Frieden kommt. Bevor die Waffen ihre Funktion verlieren, passiert nämlich was ganz Entscheidendes. Da wird nämlich erzählt, dass die Völker zum Berg Gottes ziehen. Und jetzt ziehen sie nicht nach Jerusalem, um Jerusalem mal wieder einzunehmen oder zu zerstören, wie es auch schon passiert ist, früher, wenn Völker nach Jerusalem gezogen sind, sondern sie ziehen nach Jerusalem, um dort Weisung zu empfangen. So heißt es in unserem Predigtext, von Berg Gottes, vom Bergziehung kommt die Weisung. Und deshalb ziehen die Völker dahin, weil sie sagen, Gott soll uns seine Wege weisen, dann können wir seinen Pfaden folgen. Die Völker kommen nach Jerusalem, um sich unter das Wort Gottes, unter die Weisung des Herrn zu stellen. So wird Jerusalem der Ausgangspunkt für Frieden. Frieden entsteht nicht durch menschliche Anstrengungen, nicht durch Verhandlungen, zu denen man sich irgendwie durchgerungen hat, nicht nur durch Deals, die man schließt, oder durch Schachern mit politischen Interessen oder wirtschaftlichem. Der Friede, von dem hier die Rede ist, ist kein Friede aufgrund von Appellen. Es ist nicht der Friede, der durch eine Initiative oder eine Idee zustande kommt, wie jetzt Frieden schaffen ohne Waffen oder durch die bloße Absicht, dass man doch Gewalt endlich mal überwinden könnte. Was hier den entscheidenden Unterschied macht, ist, dass die Völker sich unter die Weisung Gottes stellen, dass sie nach Jerusalem kommen und dort zusammen unter der Weisung Gottes stehen. Friede kommt aus der Bereitschaft, sich von Gott zurechtweisen zu lassen. Das ist was anderes. Aber was wichtig ist, Frieden kommt aus der Bereitschaft, sich von Gott zurechtweisen zu lassen. Und da meine ich jetzt zurechtweisen im doppelten Sinn. Zurechtweisung kann man ja so ein bisschen ja verstehen als Kritik oder als, ja, wenn das aufgezeigt wird, was man falsch gemacht hat. Und wir müssen uns von Gott das aufzeigen lassen, wo wir gegen sein Wort verstoßen haben. Das gehört dazu. Gleichzeitig geht es aber auch im ganz wörtlichen Sinn um Zurechtweisung, nämlich dass Gott uns zu seinem Recht weist. Dass er uns die Wege führt zu dem Recht, das er aufgestellt hat und nicht zu unseren irdischen, weltlichen Rechtsformen, die wir so haben. Sein Recht, die Liebe, die sichtbar ist in dem, was er uns tut, das ist das Recht, auf dem Friede steht und dann auch wirklich dauerhaft stehen kann. Deshalb ist die Zurechtweisung Gottes der Anfang für diesen ewigen Frieden. Sein Recht, darauf verweist der Micha. Er sagt uns, der Friede kommt nicht aus uns selber. Der Friede kommt aus Gottes Recht, aus Gottes Zurechtweisung, aus seiner Weisung. Nicht durch politische Programme, nicht durch diplomatische Vereinbarungen, sondern er entspringt der Tatsache, dass Gott einem begegnet. Dass man zu Gott geht. Dass man sich von ihm sagen lässt, was er möchte. Da fängt Friede an. Friede beginnt geistlich, kann man sagen. Friede ist nicht nur eine politische Aufgabe. Es ist ein geistliches Geschehen. So geht nämlich dieser Friede von Jerusalem aus. Von dem Hügel Golgatha geht der Friede aus. Von dem Grab, das am Ostermorgen leer ist, geht der Friede aus. Von dem Wort, das unter uns wohnte, was Gott uns zur Weisung gegeben hat, geht der Friede aus. Von Jesus Christus geht der Friede aus. Hier beginnt dieser viel tiefere Friede für alle Welt, der viel mehr ist als nur Waffen, die schweigen. Hier entsteht ein Friede, der Kraft hat und dauerhaft ist. Und das ist nämlich entscheidend an diesem Text, dass die Völker nämlich zu ihm kommen, dass sie hier Weisung suchen, dass man zusammenfindet vor Christus, vor Gott. Ich gebe zu, es gab Zeiten, da hat man sich in G20-Gipfeln getroffen oder G7 oder anderen Gs, was auch immer da so wichtig ist. Und da war man dem schon näher, was hier gezeichnet wird, als heute. Dass man zusammenkommt aus der ganzen Welt, dass man zusammenfindet und sich miteinander unterhält, das scheint heutzutage nur noch schwer möglich. Und es ist echt schade, dass heutzutage die Verantwortlichen der Welt kaum noch miteinander telefonieren und sich manche auch auf keinen Fall treffen würden. Jetzt kriegen wir hier aber ein Bild von dem Ort, wo Völker zusammenkommen. Und da sitzt man dann nicht, wenn man zusammenkommt, an einem weißen Tisch, wo der eine möglichst auf der Seite sitzt und der andere möglichst am weitesten entfernten Ende am anderen Tisch. Ihr kennt dieses Bild noch, ja, die große Distanz. Sondern wo Völker zusammenkommen am Zion, da sitzt man zusammen. Unter dem Wort Gottes, alle gleich groß. Dort, wo sein Wort gehört wird, von dort aus geht Versöhnung aus. Und dann heißt es in unserem Predigtext, Gott ist der, der den Streit schlichtet. Gott ist der, der Völker versöhnt. Gott sorgt für das Miteinander, nicht ein militärischer Sieg, wo es dann einen Sieger gibt, der sich freuen kann und einen Verlierer, der sich halt fügen muss, sondern Gott mit seiner Weisung, mit dem, was er uns schenkt, mit der Liebe, mit dem Recht, das er uns gegeben hat, das schafft Frieden für alle. Was wäre es denn für ein Frieden, wenn wir einfach nur die Waffen abschaffen? Das wäre ein Friede, der wird genau so lange halten, wie man dem anderen aber auch nicht ein Minimum misstraut. Denn sobald das Misstrauen anfängt, wird man beginnen, sich wieder zu schützen, irgendwie anfangen hochzurüsten. Das muss gar mit Waffen anfangen, sondern einfach nur, dass man sich schützt. Da, wo man Angst hat um sein eigenes, da beginnt man sich zu verteidigen. Und da ist schon dieser Friede in Gefahr. Ein ganz anderer Friede ist es, wenn man gemeinsam sich auf das Recht Gottes stellt. Weil dann ist es nämlich unabhängig von jedem Einzelnen. Dann ist unabhängig von dem, was ich empfinde oder wie es mir geht oder wie andere sind, dann gilt dieses Recht und darauf steht der Friede. Dort, wo die Anführer in unserer Zeit das nicht machen wollen, wo sie sich nicht Gottes Recht unterstellen wollen, da, wo sie sich selber den göttlichen Status geben oder wo sie Gott hernehmen als Rechtfertigung für ihre eigenen Wünsche und Ziele, da wird es auch, selbst wenn es einen Frieden ohne Waffen gibt, es wird kein wirklicher Friede sein. Deshalb ist wichtig, dass Friede dort beginnt, wo wir alle gemeinsam vor Gott auf die Knie gehen. Und ich bete darum, dass das möglichst bald passiert. Zugegeben, es wäre ein Wunder, sondersgleichen aus der heutigen Sicht. Aber wenn wir Frieden wollen, und wir müssen Frieden wollen, dann müssen wir darum beten und nicht nur um schweigende Waffen, sondern um das, dass Völker zusammenkommen vor Gott. Dass nicht nur Friede heißt, wir schaffen irgendwie ein Kräftegleichgewicht, das einigermaßen labil oder stabil ist. Wir müssen Friede wollen, der auf dem Recht Gottes steht. Und deshalb beginnt der Friede und die Bemühung damit Regierende darauf hinzuweisen, dass sie doch abrüsten sollen. Das kann dazugehören und das kann auch wertvoll sein, aber er muss eigentlich damit anfangen, dass wir die Völker der Welt zu Gott führen, weil dort nämlich Friede anfängt. Das muss gar nichts Oberlehrerhaftes haben, auch wenn es jetzt ein bisschen klingt, ja, wir führen die zu Gott. Es hat deshalb nichts Oberlehrerhaftes, weil wir uns selber nämlich auch auf diesen Weg machen müssen, immer wieder. Weil wir selber auch zu Zion ziehen, weil wir auch zu diesen Völkern gehören, die sich der Zurechtweisung Gottes unterstellen, weil wir auch immer wieder zu Gott zurückkommen und uns sagen lassen müssen, wo wir nicht auf seinem Recht gehandelt haben, zum Berg Zion umkehren. Auch uns kann es passieren, dass wir die Weisung Gottes verlieren, selbst als Christen, dass wir in den Logiken und den Strategien der heutigen Zeit, wo Macht und Medien uns sagen, wie man was zu verstehen hat, dass man da ganz schnell auch die Weisung Gottes aus dem Blick verliert. Das passiert natürlich. Und da brauchen auch wir die Zurechtweisung Gottes in unserem Leben. Der Blick wieder auf sein Recht, auf sein Wort. Deshalb, Micha sagt uns, zuallererst zu Gott kommen. Und auch wenn es jetzt alles ein bisschen auf der politischen Ebene von mir dargestellt war, und das hat ja auch einen politischen Hintergrund, hörst trotzdem auch auf deiner persönlichen Ebene. Vielleicht hast du auch deinen deine ganz persönlichen Kriege und Scharmützel, die du führst, oder dein Wunsch nach Frieden in deinem ganz persönlichen Leben, wo dir fehlt. Vielleicht gibt es auch da Gefechte, wo verbal die Klingen gekreuzt werden oder wo emotional gekämpft wird, vielleicht sogar ganz subtil. Auch da, wende dich zu Gott zu, geh zu Zion, weil dort der Friede anfängt, und streck nicht nur die Waffen. Dort, wo ich vor Gott zugeben kann, dass ich selber womöglich gedacht habe, naja, ich kriege Friede auch ohne ihn hin, dort gibt er mir den Frieden, den er schenken will. Dort gibt er mir Versöhnung, die viel weiter gehen kann als das, was ich mir vornehme. Dort, wo ich ihm um Hilfe bitte, dass ich das tun kann, was er mit mir tun möchte, da werde ich auch die Kraft dazu bekommen, wenn es Überwindung kostet. Und dieser Friede, wenn der wächst, ist ein wertvoller Friede. Ich sage manchmal, wenn ich Traugespräche führe, sage ich manchmal den Brautpaaren, dass natürlich irgendwann mal ein Streit kommt im Leben. Also in jeder normalen Ehe wird irgendwann mal ein Streit kommen. Und selbst wenn es ganz subtil stattfindet und man sich gar nicht verbal groß äußert, es kommt irgendwann mal einer. Und dann sage ich immer, dann ist es gut, wenn man miteinander beten kann. Wenn man nämlich dann genau das macht, ja, dann steht man miteinander, stellt man sich unter Gott. Und selbst im Streit, wenn man mal miteinander und füreinander beten kann, man muss sich nicht einig sein, aber wenn man miteinander vor Gott treten kann, dann ist Friede möglich und Versöhnung möglich. Ganz anders, als wenn nur jeder sich in sein Zimmer zurückzieht und man quasi sagt, jetzt gucken wir mal, ob wir es wieder irgendwie halbwegs hinbekommen. Miteinander vor Gott treten, da wird es ganz praktisch, was es heißen kann, dass man anfängt, vor Gott zu kommen und dort den Frieden sucht und nicht bei meiner eigenen Kraft und bei dem, was ich so kann, sondern miteinander vor Gott zu treten, so wie es die Völker in Zion machen in unserem Text. Das ist heute mein Kernpunkt. Zuerst zu Zion und dort beginnt der Friede. Das könnt ihr euch merken und dann habt ihr euch das Wichtigste gemerkt. Es ist interessant, dass wenn der Michael das beschreibt damals, 700 irgendwas vor Christus, dass es ganz aktuell ist wie heute, wenn er sagt, noch rufen viele Völker jedes zu seinem eigenen Gott. Also noch ist es noch nicht so weit, dass die alle zu Zion angekommen sind. Und dann sagt er, wir aber leben schon heute im Namen des Herrn unseres Gottes für immer und alle Zeit. Auch wenn es noch nicht so weit ist, dass die Völker sich vor Gott versammeln, wir kennen diese Weisung schon. Wir leben schon in dieser Weisung und unterstellen uns dieser Weisung. Und deshalb kann es auch sein, dass wir jetzt schon diese Weisung auch umsetzen dürfen. Und dann darauf warten dürfen, dass sie alle kommen. Aus den ganz verschiedenen Bereichen, aus den anderen Religionen, aus dem Atheismus werden sie kommen, aus dem Esoterischen werden sie kommen, aus anderen Verirrungen, von überall werden sie kommen, so wie es in unserem Predigttext auch heißt, auch die Hinkenden, auch die Gestrauchelten, auch die Verirrten, auch die gehören zum heiligen Recht, auch die finden Platz unter diesem Recht, unter der Versöhnung Gottes. Auch die, die im Hass so tief verstrickt sind, dass sie heute noch gar nichts anderes sehen können, die noch gar keine Liebe empfinden können, auch die, die heute noch an Kriegen verdienen, kommen zum Zion. Sie alle finden zu Gott. Und dann braucht man keine Schwerter mehr. Dann kann man sie zu Pflügen umfunktionieren. Gott verändert Menschen, auch die, die sich von ihm abgewandt haben. Wenn man zu ihm kommt, wird man neu und anders. Und wenn wir alle zu ihm kommen und uns von ihm erneuern lassen, dann braucht man tatsächlich keine Schwerter mehr und keine Spieße. Wenn kein Misstrauen mehr da ist, sondern weil Vertrauen auf das Recht Gottes einfach steht, unumstößlich steht, und wenn die Liebe, die Christus uns vormacht, von allen gelebt wird, dann will kein Mensch dem anderen mehr Böses und dann braucht auch keiner mehr Sorge haben, dass man einem Böses tut. Dann kann man sich die nutzlosen Dinge wie Schwerter oder Waffen und so weiter verwenden für andere Dinge, die dann gefragt sind, für die üppige Ernte zum Beispiel, für den Ackerbau. Die Arbeit gibt es da offensichtlich noch, also pflügen muss schon noch jemand, ja. Also ganz nur entspannt chillen ist es nicht, aber Waffen brauchen wir nicht mehr. Das, was zum Töten konstruiert worden ist, wird zu dem, was Versöhnung ermöglicht, was das, was Gott uns schenkt, in seiner ganzen Fülle feiert. Deshalb ist Flüge statt Kriege nicht nur ein politisches Programm, nicht nur eine Aufforderung an die Eliten unserer Zeit, sondern eben auch die Verheißung für das, was dann passiert, wenn wir vor Gott zusammenkommen, wenn wir aus Gottes Wort leben. Und jetzt kann man sagen, naja, es ist vielleicht noch lang bis dahin. Aber wir brauchen diese Verheißung, wir brauchen diese Vision, dass wir mit der jetzt schon leben können. Deshalb lässt Gott jeden Propheten am Schluss so eine Vision mitgeben. Gerade an die Leute, die in schwierigen Zeiten leben, weil wir solche Zukunftsbilder brauchen, auf die wir zuleben. Weil wir dann wissen, was Gott uns schenken wird. Das brauchen wir heute auch. Wenn im Garten von der UNO diese Skulptur heute noch steht, dann soll sie nicht nur eine Mahnung sein an die politischen Führer, dass sie doch endlich zur Vernunft kommen sollen, sondern dann soll sie auch eine Erinnerung an die Verheißung sein, was Gott schenken wird. Das kann man da drin auch sehen, wenn man diese Skulptur anguckt, dort im Garten in New York. Man kann die Hoffnung sehen, auch wenn drinnen im Sicherheitsrat, in der Vollversammlung, man auf keinen grünen Nenner kommt. Wir haben trotzdem zusammen, alle zusammen, diese Verheißung. Das ist keine utopische Vorstellung, kein Traum, kein Wunschbild. Es ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Etwas, das er schenken wird und möglich machen wird. Wir dürfen es nicht vergessen. Es wird Friede sein. Gott wird Friede machen. Und deshalb nimm diese Verheißung mit, auch da, wo du in deine ganz persönlichen Kriegen steckst oder in deinen Kämpfen drin hängst, auch da, wo du mit den Umständen deines Lebens kämpfst oder vielleicht mit körperlichen kämpfst oder mit seelischem kämpfst oder mit anderen dich auseinandersetzt, auch da darfst du diese Verheißung mit hineinnehmen, dass da Friede möglich ist. Selbst da, wo es sehr zerfahren ist und wo es eigentlich kaum noch Aussicht auf Friede gibt, auch da brauchen wir die Verheißung, Gott kann Friede schenken. Dir ganz persönlich verheißt er Friede. Du wirst deine ganz persönlichen Schwerter, und jeder von uns hat seine persönlichen Schwerter, die wirst du nicht mehr brauchen, wo du dich von ihm weisen lässt. Da wirst du die Energie, die du in Konflikte hineinsteckst, ins Ernten von dem, was er dir schenken wird, umfunktionieren können. Und das ist nicht nur was Theoretisches. Auch wenn wir vielleicht noch die Ausnahme sind und auch wenn es bis zu diesem Zeitpunkt, wo dann alle vor Gott zusammenkommen, noch eine Weile sein mag, wir sind die, die jetzt schon unter dieser Weisung stehen und leben. Auch im ganz persönlichen, privaten. Denn wir kennen ja die Weisung Gottes. Wir kennen ja seine Liebe. Wir kennen ja seine Vergebung. Und wir dürfen das mit hineinnehmen in alle Kriege und Scharmützel. Und brauchen eben nicht dieser menschlichen und teuflischen Logik verfallen, dass man am Schluss der Stärkere oder der Gewinner sein muss. Womöglich heißt es im ganz Praktischen, dass man aus Liebe eben auch mal zurücksteckt. Dass man deeskaliert, dem anderen zuliebe. Dass man Risiko eingeht, am Schluss nicht der Stärkere zu sein, sondern vielleicht der Schwächere. Im Persönlichen heißt es ganz sicher, dass man auch seine verbalen oder emotionalen Waffen abrüstet und es auch kann. Auch die subtilen Waffen. Andere verstehen wollen, Frieden suchen, wo man unterschiedlicher Ansicht ist, auf den verheißenen Frieden schauen. Das prägt unser Miteinander jetzt schon. Und wenn man das sieht, an dem, wie Christen miteinander umgehen, dann ist es der beste Ruf an die Völker, dass sie doch zu Zion kommen sollen. Weil was könnte es Besseres geben, als das, dass diese Weisung heute schon sichtbar wird, was die bewirken kann. Deshalb leben wir heute schon ein Stück weit mit Pflügen und nicht mit Schwertern oder Kriegen. Das Ziel, das Micha uns weist, das werden wir aber nicht mit Disziplin erreichen, sondern zuallererst mit dem, dass wir zu Gott kommen und uns von ihm leiten lassen. Deshalb machen wir uns auf den Weg zum Frieden, in der Welt und ganz persönlich. Auf geht's zum Berg Zion. Kommt mit unter Gottes Wort. Dort finden wir nämlich Frieden. Amen.